wünsche wohl mal einen guten Morgen. Und danke, Moritz, dass du heute da begrüßt hast. Ich bin heute in der Früh nicht ganz zusammengekommen und darum stellt euch bitte vor, das ist auf dem Platz, wo sie normal sitzt oder wo sie jetzt sitzt, meistens sitzt eh jeder auf demselben Platz, dass dort ein leeres Blatt Papier liegt oder gelegen ist. Manche werden sie das vielleicht jetzt aufgehoben haben oder werden sie das in die Bibel reingeschoben haben. Auf jeden Fall stellt euch vor, da ist ein leeres Blatt Papier gelegen auf den Sitz, an dem du gewöhnlich am Sonntag im Gottesdienst zu pflegen sitzt. Wir haben heute den 4.01.2015 und das ganze Jahr liegt noch vor uns, so wie ein, mit Anführungszeichen, so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Heute Morgen haben Sie vielleicht noch einige, die was Sie das letzte Mal praktisch im letzten Jahr gesehen haben, nur ein gutes nächstes Jahr gewünscht. Und wir wünschen uns ein gutes neues Jahr. Moritz hat auch für dieses Jahr gebetet, in der Hoffnung, dass es eben ein gutes Jahr für uns wird. Und weil wir eben wissen, dass, oder wir wissen es, oder wir sind uns dessen bewusst, dass keiner weiß, was eigentlich daherkommen wird. Aber eigentlich, wenn man wenig wirklich darüber nachdenkt und wenn alles normal läuft, so wie es jetzt im alten Jahr auch gelaufen ist, und unter der Voraussetzung, so Gott will und wir leben, kann man ja doch dieses leere Blatt Papier etwas befüllen mit Sachen, wo wir wissen, was der Hecher immer wird. Wie zum Beispiel, dass wir unserer täglichen Arbeit nachgewähren, solange wir die natürlich haben. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich am 7.1. wieder, unter der Voraussetzung natürlich, dass ich da lebe noch, in die Arbeit fahren wird und da wieder mein Arbeitsalltag beginnen wird. Oder dass die Kinder in die Schule gehen werden, dass wir nächstes Jahr Geburtstage feiern, dass wir einmal am Tag schlafen werden, dass wir täglich essen werden und trinken werden, dass wir mehrmals am Tag aufs WC gehen werden, dass wir duschen und baden werden, dass wir lachen, dass wir hoffentlich auch täglich beten werden, dass wir mal drinnen sind, mal draußen sind, dass wir unterwegs sind, mit dem Auto fahren, dass wir einkaufen gehen und dass wir hoffentlich die nächsten 52 Sonntage auch in Gottesdienst gehen. Das heißt, es ist doch nicht komplett leeres Blatt Papier, sondern es ist ja schon irgendwie ein wenig was vorgegeben. Und genauso wird es auch bei uns in der Gemeinde laufen. Vieles ist schon geplant. Hinten liegt wieder ein Plan auf. Der ist gefüllt bis zum 29. März. Also das erste Quartal ist soweit verplant. Da stehen die Prediger fest, da stehen Großteil auch die Dienste fest, die was die Leitung oder von jenen Mitwirkenden, die was die Leitung machen werden. Und es ist doch schon einiges geplant und vorgegeben. Aber dennoch haben wir wie im Privaten, so wie auch in der Gemeinde, noch doch viel leere Stellen in unserem Blatt, was wir befüllen können. Und das liegt wirklich an uns, wie wir das befüllen. Obwohl schon vieles vorgegeben ist. Und in den letzten Jahren ist es bei uns schon Tradition geworden, dass irgendwann in den ersten Wochen des neuen Jahres über die sogenannte Jahreslosung gepredigt worden ist. Ich bin momentan kurz ein wenig nervös geworden, wie der Moritz angefangen hat mit der Anleitung. Wir haben es nämlich nicht angesprochen, weil man gedacht habe, hoffentlich bleibt für mich auch noch was über. Aber wir haben es nicht angesprochen und ich habe auch vorher in den Plan reingeschaut, wer alles in nächster Zeit predigen wird. Und ich habe erst an Werner Ludwig am 15. März gelesen. Und Werner ist eigentlich mit dem über im Jahresanfang, mit dieser Jahreslosung, hat uns über mit einer Predigt gedient. Wikipedia, das ist eine Internetplattform mit Informationen, Ende nie. Da steht aber über die Beschreibung der Jahreslosung. Als Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen für jedes Jahr 3 Jahre im Voraus ein Vers aus der Bibel ausgewählt. Die Jahreslosung gilt für viele Christen, vor allem deutschsprachiger Sprache, als Leitvers für das Jahr. In Kirchen, in denen nicht liturgische Regelungen dementsprechen, wird sie häufig als Predigtwort für den ersten Sonntag im Jahr ausgewählt. Heute ist der erste Sonntag im Jahr und ich habe mir das gedacht, das ist ein Vorrecht und darum will ich das Vorrecht nutzen, um die Jahreslosung in diesem Jahr zu predigen. Wir haben schon gehört, die Jahreslosung 2015 lautet, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Römer 15, Vers 7. Es hängt im Schaukasten. Moritz hat schon fotografiert. Manche haben es vielleicht schon gesehen. Und das hat Paulus, der Apostel, den Geschwistern in Rom, der Gemeinde in Rom, geschrieben. Und diesen Brief, den Römerbrief, hat er Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben, bevor er eigentlich selbst in Rom überhaupt war. Der hat diese Gemeinde nicht persönlich gekannt, oder die Christen nicht einmal persönlich gekannt, also in Rom sömmelt. Paulus selbst ist erst 60 nach Christus. Der Römerbrief ist ungefähr 56 nach Christus geschrieben worden, und zwar in Korinth, wie Paulus bei den Korinthern war. Und Paulus selbst ist erst 4 Jahre später selbst nach Rom, und zwar als Gefangener, damals nach Rom gekommen. Doch entscheidender ist, dass der Römerbrief als das theologisch wichtigste Buch im Neuen Testament bezeichnet wird, weil er der systematischen Beschreibung der christlichen Theologie am nächsten vor allen anderen Büchern des Neuen Testaments kommt. Zum Beispiel Kaiser Augustus wurde durch das Lesen von Römer 13, 13 plus 14, bekehrt im Jahre 380 nach Christus. Die protestantische Reformation begann, als Martin Luther endlich die Bedeutung der Gerechtigkeit Gottes verstand und begriff, was es heißt, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. So heißt es in Römer. Es war 1517. Und viele andere sind noch durch diesen Römerbrief berührt worden, bekannte Persönlichkeiten und bis auf den heiligen Tag. Und in diesem Vers, auch in diesem Jahr, ist der Vers 7 aus dem Kapitel 15 ausgewählt worden. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich teile jetzt den Vers in 3 Teile. Nehmt einander an. Wen meint da eigentlich Paulus? Wer ist der, die, oder wer sind diese nehmt? Er macht eine Aufforderung. Nehmt einander an. Er sagt das zu wen? Wen meint er da damit? Nehmt einander an. Zu wen sagt er das? Wen meint er da? Er hat das, wie ich schon gesagt habe, der Gemeinde in Rom geschrieben. Die Christen sind da zusammengekommen als Gemeinde. Sie sind verfolgt worden, haben sie geheim treffen müssen. Wen meint er heute damit? Er meint dich, jeden von uns, mich. So wie wir da heute aus der Gemeinde zusammenkommen. Doch wer ist da wirklich gemeint? Wer steht hinter dem dich oder hinter dir? Und da möchte ich dir ein Gleichnis aus Lukas 14 lesen. Das, was uns wohl versucht, einfach dort abzuholen, damit wir sehen, wer sind wir eigentlich. In Lukas 14 macht unser Herr Jesus Christus ein Gleichnis oder spricht ein Gleichnis. Und zwar geht es um die Einladung zum großen Gastmahl. Da heißt es, als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und ich muss unbedingt hinausgehen, um ihn zu besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Der andere sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Zu wen ist Jesus am Anfang gekommen? Zu den Juden. Und die Juden haben ihn angelehnt. Und dann erst ist das Wort an die Heiden gegangen. Und das ist bis nach Anfang gekommen zu uns auf den heiligen Tag. Wir müssen uns dessen schon bewusst werden, dass wir nicht die erste Wahl Gottes war, sondern die erste Wahl waren eigentlich die Juden. Die Juden haben Jesus abgelehnt. Und wir Menschen oder wir Personen, wir Geschwister, was wir da herin sitzen, sind eben diese, die was draußen an den Wegen und Zäunen waren, die was genötigt worden sind und eingeladen worden sind zu kommen. Eben weil die Ersten gesagt haben, nein, wir wollen nicht kommen oder wir haben keine Zeit nicht zum Kommen. Wer steht nur hinter dem Wir? Wer sind wir? In Römer 3, Vers 23 heißt es, schreibt der Apostel Paulus das auch ihm, den Christen in Rom, und sagt ihnen das ganz deutlich. Dort heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das sind wir. Das haben wir alle gemeinsam, so wie wir da sitzen. Wir haben alle gesündigt und können nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Aber wir sind umsonst gerechtfertigt worden durch den Glauben
und durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In Johannes 1, die Verse 11 bis 13 lesen wir, was auch über uns steht, so wie wir da in der Gemeinde zusammenkommen. Genau, er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind ja das, wir glauben doch an den Namen an Jesus Christus. Und für uns gilt da Johannes 3, Vers 16, wer sind wir? Wir sind die jeden, die an Jesus Christus glauben und die nicht verloren gehen, sondern ewig leben werden. Das sind wir, die was wir da als Gemeinde zusammenkommen. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Kinder Gottes, weil wir an Jesus Christus glauben. Und wir sind alle gerettet, weil der Jesus für uns gestorben ist und weil wir an den Namen von Herrn Jesus und an sein Kreuztod glauben. Und durch Glauben sind wir gerechtfertigt. Und genau diese Gruppen von Menschen, diese Gemeinde oder diese Gruppen von Menschen, die was auch glauben, die was wiedergeboren sind, die was an Jesus Christus glauben, zu denen sagt Paulus dies: Nehmt einander an. Menschen, die was Jesus Christus an ihren persönlichen Erlöser angenommen haben, die was Jesus als Herrn in ihrem Leben haben, egal ob Mann oder Frau, dies meint, oder die Gruppe von Menschen meint der Paulus: Nehmt einander an. Zu denen sagt Paulus dies. Wie hat uns Jesus Christus angenommen? Wie Christus euch angenommen hat, wie hat uns denn Jesus Christus angenommen? Wie sind wir für Jesus Christus angenommen worden? Wir sind angenommen worden ohne Vorbedingungen, oder? Genau. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Steht in Römer 5, Vers 8. Das heißt, wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir sind. Er sucht die Menschen dort auf, wo sie sind. Wo hat Jesus die Menschen gerufen? Die Samariterin, die Ehebrecherin, die Kranken, die Besessenen, den Zöllner, so wie Zachäus einer war. Jesus nahm und nimmt bis heute die Menschen so in die Gemeinschaft seiner Jünger auf, wie sie sind. Aber, jetzt kommt das große Aber sie bleiben nicht lang so, denn die Begegnung mit Jesus hat die Menschen damals verändert und verändert die Menschen auch heute noch. Und soll er uns so verändern. Jesus kam in unsere Welt hinein, hat sich auf unsere Ebene begeben und wir müssen uns erst selbst zu ihm erheben, Gott ähnlich werden, damit er uns annimmt. Das heißt auf der anderen Seite aber auch für uns, der andere braucht sich auch erst nicht zu ändern, damit er für mich annehmbar wird oder damit er für mich annehmbar ist. Wie hat uns Jesus nur aufgenommen? In Galater 3, Vers 28 steht, der ist nicht Jude noch Grieche. Jesus nimmt alle Menschen an, ohne Ansehen von Herkunft, Geschlecht, Vergangenheit, Besitz oder Stand. Das heißt, auch wir sollen die Menschen so annehmen, wie sie uns jetzt begegnen, ohne auf ihre Herkunft, Geschlecht, Vergangenheit, Besitz oder Stand zu achten. Das horcht sie einfach an. Aber trotzdem, also ich persönlich und vielleicht für andere auch, stehen ja trotzdem in Gefahr, dass man auf berühmte Persönlichkeiten oder was einen höheren Stand haben, die was Besitz sind, was Opferbereitschaft, Zwang, wie auch immer, mehr zu achten, als für ganz einfache, gewöhnliche Menschen. Und dass man denen größeren Einfluss gewährt, als wie die anderen. Sicher ein gewisser Lernprozess dahinter und dass man da vom Heiligen Geist geführt werden muss, damit wir für uns den Maßstäbe neu ordnen und auch erkennen, wo unser Maßstab liegt, damit uns da hilft, dass wir von unserem Denken her frei zu werden. Wie hat uns Jesus nun angenommen? Jesus hat uns zu Brüdern und zu Schwestern, zu Gliedern einer Familie gemacht. Wir sind ein Leib. 1. Korinther 12, Römer 8, Vers 14, die Kindschaft. Keiner sucht sich seine Geschwister aus, er ist mit ihnen zusammengestellt worden und muss sie mit dem arrangieren und daraus das Beste machen. Ich habe mir meinen Bruder nicht ausgesucht, Marius hat sich seine vier oder fünf anderen Geschwister auch nicht ausgesucht. Sieben, entschuldige, ich wusste, dass viele sind noch so. Aber er muss das Beste draus machen, so wie jeder von uns. Und das heißt für uns, dass das Annehmen in der Gemeinschaft, wir als Gemeinde auch einen guten familiären Umfang pflegen sollen, liebevoll, ermutigend, korrigierend, wo nötig, als Jünger, sei es im Glauben oder also vom Öter her als Jüngerer oder als Älterer, sei es im Jüngerer in Bezug auf den Glauben oder auch an die Lebensjahren. Und die Eltern auch, genauso die Verantwortung gegenüber den Jüngeren, die was mehr Erfahrung haben, die was sie aber auch doch irgendwie versuchen sollen, den Jüngern mal zu verstehen. Da gehört auch in der Gemeinde eine gute Gesprächskultur, aber auch eine Streitskultur. Wie wird in einer Gemeinde gestritten, unter Anführungszeichen? In der Firma gibt es auch eine gewisse Streitkultur. Also wenn ich jetzt in der Firma als Vorgesetzter meinen Untergebenen zunahme, was er für Trottel ist, dann werde ich ein Problem kriegen in der Firma. Weil das haben wir klipp und klar die Aufforderung, dass wir doch ordentlich mit dem anderen, auch wenn es kracht einmal, ordentlich umgehen sollen. Und dass da nicht in eine Bank läuft, wo ich den anderen, wie soll ich sagen, demütige oder wie auch immer. Und generell, dass man überhaupt wieder mal anfängt, miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Das war einmal ein erster wichtiger Schritt. Weil Jesus uns in aller Verschiedenheit zu Gliedern an einen Leib gemacht hat, heißt annehmen auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir kennen den Vergleich. Der Fuß sagt immer, das was die Bühne immer da und das auch kann ich sagen, so kann ich einfach einmal gehen. Paulus selbst schreibt das. Und Paulus nennt die Erbauung, dass die Starken die Schwachen nicht verachten, sondern in ihrer Schwachheit tragen und schützen sollten. In 1. Korinther 12, Vers 20 können wir das finden. Jesus hat sich unserer Schwachheit angenommen und hat unsere Schwachheit auf sich genommen. Sollten wir da nicht die Schwachheit des anderen mit annehmen, mittragen und ihm so zeigen, dass wir ihn annehmen? Jesus hat uns angenommen, indem er sich seiner Macht und seiner Herrlichkeit von dem, was er hatte und alles hätte haben und behalten können, weggeschaut ist und ist zu uns in die Welt gekommen. Er hat den Himmel um links liegen lassen. Er ist im Stall in Bethlehem geboren worden. Haben wir vor 2 Wochen nicht einmal gelesen. Er hat sich erniedrigt, weil er die verlorenen Menschen, weil er dich und mich sah. Jesus nimmt uns an, weil er von sich wegsieht und den anderen im Blick hat. Und Annahme soll bei uns auch so geschehen, dass wir von uns unseren Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen, zum Beispiel wie ein Gottesdienst zum Ausschau hat oder wie die Lieder zum Ausschau haben, welche Instrumente das verwendet werden dürfen und welche nicht, wegsehen und den anderen ins Blickfeld nehmen und seine Bedürfnisse ernst nehmen. Einander annehmen heißt auch, dass wir den anderen lieben und ihm diese Liebe auch zeigen. Wir können den anderen lieben. In Römer 5, Vers 5 steht: Denn durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist Gottes Liebe in uns. Das heißt, wir haben die Liebe Gottes in uns, dann können und sollten wir auch damit anfangen und das erleben und das auch unseren Geschwistern zu zeigen. Und wir haben es auch schon gehört, warum das Ganze, welchen Zweck soll das Ganze haben. Darum steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.